Sag mal, was ist überhaupt ein Double? Außerdem, wir verabschieden uns von der Hermannstraße und wir machen einen kleinen Abstecher in den Kleingarten.
Hör mal, Herten.
Und damit herzlich willkommen zu Hör mal, Herten, dem Podcast der Härtner Allgemein. Heute mit Martina Möller.
Hallo.
Joachim Schmidt.
Hallo.
Und mein Name ist Stefan Korte. Und wir sprechen heute natürlich wieder alles, was in Härten wichtig, relevant, interessant ist und worüber wir gut diskutieren können. Zum Einstieg habe ich ja schon so ein komisches Wort gesagt, Double. Jochen, du hast dich wunderbar eingearbeitet. Wir haben ja so kurz zum Hintergrund, wir haben letzte Woche ja schon darüber gesprochen, dass die Zechen Schlägel und Eisen und Ewald jetzt in diesen Tagen vor 25 Jahren ihre letzte Förderschicht gefahren haben. Und da sind wir auch so ein bisschen auf das Thema Ruhrpott-Sprache gekommen. Und du hast dich da mal reingegraben und kamst schon fast nicht mehr raus aus dem Thema.
Genau.
Fangen wir mal mit dem Double zum Beispiel an. Was hat's damit denn auf sich?
Ich kannte das Wort ehrlich gesagt auch nicht vorher. Du schon, Martina, ne?
Ich kannte das, ja. Seitdem ich freie Mitarbeiterin bei der Tageszeitung war, die es mal in Recklinghausen gab und nicht mehr gibt. Und ich da eine Grubenfahrt machen durfte.
Oh.
Auf General Blumenthal.
Okay. Ja, kannst du mal sehen. Ich habe nachgeguckt, es gibt das Wort Double tatsächlich heute noch im Rheinland, am Niederrhein und im Ruhrgebiet. Also hier und da kennt man es. Und interessanterweise im Rheinland und im Ruhrgebiet gab es Zechen. Also nur da, wo es Zechen gab, gibt es das Wort. Ein Double ist eine Knifte oder ein Butterbrot, würde man vielleicht fast hochdeutsch sagen, oder eine Stulle. Oder, wie man im Raum Siegen sagt, habe ich jetzt erfahren, ein Dong.
Aber ist ja auch nicht schlecht.
Ja, es gibt viele komische Wörter dafür, aber Double kommt irgendwie von doppelt und so haben die Bergleute, jedenfalls die meisten Bergleute, früher ihr Pausenbrot, würde man vielleicht sagen, bezeichnet. Ich bin darüber gestolpert, über diese Bergbausprache, die finde ich sehr witzig und sehr spannend. Als der Thomas Prinz, war ein Härtner Bergmann, jetzt bei der SPD im Stadtrat, ein Härtner Bergmann, der auf Ewald angefangen hat, auf AV aufgehört hat. Er sagte, als er als Lehrling unter Tage war, hat er als ersten Satz von seinem Meister gehört, ich muss ja eben die Wörter zusammengraben, nimm mal den Albert mit. Wir gehen zum Stapel und vergiss deine Double nicht.
Da also, weißt du Bescheid.
Ne, mit dem Albert am Stapel dubbeln oder so. Ist das so, den Albert, nachdem hat er sich umgeschaut, den gab es da aber nicht, den Kollegen Albert, sondern das ist ein Kettenzug, wie er mir sagte, Ewald-Deutsch. Und so ist Bergbausprache eben manchmal wirklich komisch, witzig, merkwürdig. Den Stapel übrigens, das ist ein Blindschacht. Wisst ihr, was ein Blindschacht ist?
Nein.
Ich würde vermuten, einer, der nicht nach oben geht, sondern
richtig,
nur unterirdisch existiert.
Genau, der kommt nicht an die Erdoberfläche. Ah. Solche Wörter sterben natürlich aus, ne, weil irgendwann interessiert keinen mehr einen Schacht, der nicht nach oben kommt, weil keiner ist mehr da unten. Und genauso wird der Albert wahrscheinlich auch mit dem Bergbau irgendwann begraben sein. Bei dem Double weiß ich nicht, der eine oder andere benutzt solche Wörter weiter und manche davon existieren ewig, kann man fast sagen. Ich habe so ein paar Lieblingswörter aus dieser ganzen Sprache. Malochen ist eins.
Das kennt man ja.
Wo das Wort Püt herkommt, fand ich auch spannend. Und das ist aber mehr so mein persönliches Ding. Ich weiß gar nicht, ob das andere Leute interessiert. Bergleute sind unter Tage immer gefahren, auch wenn sie zu Fuß gingen. Das ist eine ganz merkwürdige Nummer. Also sprich, man sagt sogar, oder sagte im Bergbau sogar, ich bin da zu Fuß gefahren.
Wie die Ballonfahrt quasi.
Ja, ne? Genau, also. Genau. Aber auch das stirbt natürlich aus, das Fahren. Früher war gut.
Es gibt ja ein paar, die sich so in den Alltag gerettet haben, ne? Der Mottek zum Beispiel, den kennt doch im Ruhrgebiet jedes Kind.
Ganz genau.
Ich, auch heute noch.
Und der Mottek, der kam wie vieles andere mit polnischen Arbeitskräften ins Ruhrgebiet. Also ist ein Wort, was aus dem Polnischen irgendwie kommt. Ich weiß nicht, ob es original polnisch ist. Aber mit den Arbeitern, die haben ja ihre Sprache mitgebracht. Mhm. Und wenn ein paar tausend davon ihre Sprache mitbringen, wird sowas dann manchmal hier endemisch, würde man sagen. Also sprich heimisch.
Du hast aber jetzt noch nicht verraten, was Pütt eigentlich heißt, wo das herkommt.
Pütt ist relativ einfach, finde ich, und ganz schön. Die erste Sache, die mir dazu einfiel, auf Englisch heißt Pit Grube. Mhm. Und genau so ist es auch. Ich habe das dann irgendwo nachgeguckt in irgendwelchen Wörterbüchern und sonst wo. Das gibt es sogar schon im Lateinischen. Also seit Ewigkeiten hieß das Wort im Grunde Brunnen oder Grube. Puteus, glaube ich, auf Latein.
Oh Gott, das ist zu lange her bei mir. Vielleicht
will ich jetzt auch nicht zurückgehen.
Aber im Niederländischen hast du es ja auch, ne?
Da ja, genau. Pit,
ne? Da ist es sogar von der Aussprache her genauso.
Genau. Und inzwischen ist das halt so, Brunnen nennt kein Mensch mehr Pütt. Bei der Grube ist das geblieben, so wie im Bergbau viele ganz uralte Begriffe irgendwie geblieben sind.
Mhm. Ja, und die haben ja bis heute wirklich alles geprägt. Allerdings, ich habe mich ja auch so ein bisschen nochmal eingelesen, um zu gucken, was ich seit dem Studium so vergessen habe. Und es wird ja immer davon ausgegangen, es ist hauptsächlich durch den Bergbau überhaupt zustande gekommen, diese Sprache, was aber offenbar auch nicht so ganz stimmt. Also es, ich sag mal, das Ruhrgebietsdeutsch ist offenbar schon vorher auch entstanden oder war die Entstehung davon begann schon vor dem Bergbau und vor der ganzen Zuwanderung. Und was ich ganz lustig fand, ist derjenige, der die größte Kritik an dieser bisherigen Theorie äußert, das ist Professor Heinz H. Menge. Ja. Der war Dozent an der Ruhr-Universität Bochum, auch international tätig und der kommt aus Herten, lustigerweise. Und der ist so mit der größte Kritiker daran, dass die Bergbausprache mit der Ruhrgebietssprache quasi gleichzusetzen ist, mehr oder weniger. Sondern er sagt halt, das ist eine Mischung aus dem Niederrheinischen unter anderem und Westfälischen und so. Und der Bergbau kam quasi oben noch drauf. Aber ganz ehrlich, ich finde die Geschichte, dass der Bergbau dahinter steckt, irgendwie schöner.
Ach ja, und es ist wie so oft eine Mischung aus vielen Sachen. Ne? Und man muss aber wirklich sehen, es war im Grunde nur der Bergbau, der solche Mengen an Leuten vor 130 Jahren ungefähr ins Ruhrgebiet gebracht hat. Das waren ja hier alles Dörfer.
Ja.
Als die Zeche Ewald gegründet wurde, da haben zwei große Kapitalisten, dem Grafen Droste zu Nesselrode irgendwas, ich habe den weiteren Teil der Namen vergessen. Der
Schlosspark.
Erstmal Land abgekauft und zwar, wie da stand, zu lesen stand, in den Gemeinden Resse und Herten. Also das waren beides eigenständige Dörfer, kleine Dörfer und in denen herrschte ein Graf. Das Ganze war auch irgendwie dem Kreis Recklinghausen, den es als solchen auch nicht gab, zugehörig. Und
glaube ich, Köln damals noch, ne? Irgendwie Erzbistum Köln oder so, was dann Einfluss hatte.
Ja, das war allerdings kurz vorher mit den Bistümern, das war kurz vorher schon beendet.
Okay.
Das war jetzt eine Grafschaft, aber auf jeden Fall waren es Dörfer.
Genau.
Und mit dem Bergbau kamen natürlich so viele Leute und tatsächlich viele aus dem Osten, aus Polen, hauptsächlich Tschechoslowakei. Ich weiß gar nicht, wie das damals hieß, wahrscheinlich Böhmen, Mähren und irgendwas. Und bei dem Wort Malochen haben die zum Beispiel genau das mitgebracht. Das war Jiddisch und zwar in Polen verbreitet, dass man Maloche für Arbeit gesagt hat. Einfach nur Arbeit, neutral, nicht schwere Arbeit, nicht Ärmel hochkrempeln, sondern arbeiten. Das ist aber von schlesischen Bergarbeitern exportiert worden nach hier, das Wort. Und damit kam dann auch die Bedeutung schwere Arbeit, weil unter Tage, die Schlesier waren hier dann unter Tage beschäftigt und irgendwann hat man Maloche mit schwerer Arbeit gleichgesetzt.
Also wie man es ja auch mit Ackern macht, kommt zwar jetzt nicht aus Polen, sondern ist ein deutsches Wort, aber da ist es ja ähnlich. Man benutzt es für schwere Arbeit, aber es kommt halt aus der Landwirtschaft letzten Endes. Ja. Ne? Man darf es wörtlich nehmen, tatsächlich. Martina, hast du irgendwie so ein, zwei Begriffe, wo du sagst, das ist so ein Evergreen, das gehört immer dazu?
Aus dem Bergbau?
Ja, aus unserer Ruhrgebietssprache an sich.
Aus unserer Ruhrgebietssprache. Wacker.
Wacker ist auch ein schönes Wort.
Geh mal wacker.
Geh mal
also
wacker
das ist, bei. Das kenne ich noch tatsächlich, weil ich in so einer Mehrgenerationenfamilie auch aufgewachsen bin. Ne, da war das eigentlich üblich, dass man zum Beispiel von den Großeltern so angegangen wurde. Und das kenne ich dann auch, habe ich auch in anderen Familien erlebt. Also das ist auch so ein Ding, ich denke, das kennen wahrscheinlich auch noch viele Leute im Ruhrgebiet. Sonst müsste ich echt überlegen, so spontan.
Ja, das ist so normal für uns, dass wir es benutzen wahrscheinlich. Und
das ist normal und tatsächlich ist es ja jetzt wieder seit einiger Zeit so, dass man damit auch so ein bisschen sich präsentiert. Ne? Es gab ja Zeiten, da wurde einem das regelrecht aberzogen.
Na klar.
Also als ich zur Schule ging, Ne, da war dat und wat sagen genauso verpönt wie alle anderen Ruhrgebietsausdrücke. Ne? Da sprach man Hochdeutsch.
Wie wäre es mit dem Namen Hömmer?
Hömmer, Härten. Ja. Ne? Hömmer Härten, ne? Und Hömmer und Mama und ne? So, das gab es. Ja. War absolut nicht gern gesehen. Ne?
Das kenne ich auch noch. Also gerade mit dem Watt und Dat, ne? Sprich ordentlich. Ne?
Sprich ordentlich, also. Genau. Ne? Und ja, und dann spätestens, wenn man dann anfängt, sich der schreibenden Zunft, was es ja mal unser Beruf ja mal war, zuzuwenden, dann achtet man ja noch mehr auf die Sprache. Ne? Aber ich finde das eigentlich richtig schön. Das ist ja so ein Teil der Identität. Ne? Hier komme ich her und ich habe in Hamburg ein paar Jahre gelebt und am Anfang fand ich es immer peinlich, wenn die Leute gesagt haben, man hört das aus dem Ruhrgebiet. Mhm. Und so habe ich gedacht, nein. Und später habe ich gedacht, ach super. Ne? So, also ich bin auch total gerne hier zu Hause. Und für mich gehört eben auch die Sprache dann dazu. Ne?
Ja, ich hab auch mal so ein Schlüsselerlebnis gehabt vor vielen Jahren. Da war ich bei irgendeinem Filmprojekt dabei. Das war in Berlin und da waren Leute aus ganz Deutschland dabei. Jeder hat seinen Dialekt gesprochen. Und ich habe dann so am ersten Tag noch, sprichst du halt Hochdeutsch, damit die dich auch verstehen und so weiter. Und macht man ja so. Und dann habe ich irgendwann so den Dreh im Kopf gehabt. Nee, die sprechen ja alle Dialekt. Warum bin ich der Einzige, der sich jetzt verbiegt oder so? Von da an Dialekt gesprochen, kein Problem. Jeder versteht einen natürlich. Und es ist auch nicht irgendwie eine Assi-Sprache oder so, wie das ja manchmal so ein bisschen dargestellt worden ist von manchen Leuten. Und mittlerweile bin ich stolz drauf,
muss ich sagen. Und das ist genau der Punkt, ne? Andere Leute, die einen Dialekt haben oder zumindest irgendwie so ein bisschen Dialekt durchhören lassen, die sind da stolz drauf. Ja. Und wir haben das jahrelang immer versteckt. Und jetzt, finde ich, ist das anders und das fällt mir richtig gut.
Und es gibt ja Gott sei Dank so Leute wie Herbert Knebel, die mit der Sprache richtig was machen.
Die haben natürlich viel dazu beigetragen, ne? Oder ich bin ja auch immer noch ein größerer Fan von Manga.
Der ganz große.
Ja, ist aber schon ganz lange her.
Ja, und mittlerweile ist es ja auch relativ, hat sich normalisiert. Ich sag mal, so jemand wie Thorsten Sträter zum Beispiel, der spricht auch ganz normal Ruhrgebietsdeutsch, spielt damit zwar jetzt nicht so viel, ab und zu mal, aber da ist, ja, er macht es schon nicht mehr zu seiner Marke, im Gegensatz zu anderen in der Vergangenheit, wo es noch was Besondereres war. Ich glaube auch so der Strukturwandel der letzten Jahre, der spielte auch eine ganz große Rolle, weil ich glaube, dieser Stolz auf die Zechen, der hat sich auch so in den letzten Jahren erst in diese Richtung entwickelt, sage ich jetzt mal. Aber zumindest so sehr subjektiv gesehen erstmal.
Mag sein. Die Zeit der Zechen ist ja auch die Zeit des Wohlstands hier gewesen.
Ja.
Jo. Und zwar des Wohlstands für viele Menschen und nicht nur für ein paar Elitäre. Und die Leute haben eben erst im Nachhinein gesehen, was wirklich mit den Zechen alles kaputt gegangen ist und wie mühsam das ist, das wieder aufzubauen. Das erleben wir ja in Herten und in allen Nachbarstädten auch. Dass da auch ein hohes Gut verloren gegangen ist.
Ja. Umso besser, dass das Herten das halbwegs gut hingekriegt hat bislang.
Ja, die Zahl der Arbeitsplätze, die wir neu geschaffen haben auf den Zechenbrachen, ist schon ganz erheblich. Also das sind um die 3000. Und es kommt ja in Westerholt noch eine große Zechenbrache dazu, die, sagen wir mal, bald entwickelt wird. Und in Mahl ist das ja auch auf einem sehr guten Weg, ne? Auf AV.
In Mahl sind wir auf AV37 ziemlich weit. Das heißt, jetzt gerade berichten wir ja ständig darüber, dass Thalia da seine größte Ansiedlung in Deutschland macht, einen sogenannten Omni-Hub-Channel. Zu Deutsch heißt das, es ist ein Logistikstandort, an dem aber auch Printbücher produziert werden. Also kein reiner Logistikstandort, was die Leute hier sehr erleichtert hat. Und damit wird wirklich der erste Teilabschnitt dieses riesigen Geländes komplett bespielt. Und alle sind sehr froh, ne? Also die rechnen mit immer ein paar hundert Arbeitsplätzen in Spitzenzeiten. Die haben natürlich auch einen Saisonbetrieb bis zu 1000. Das ist schon ein großer Schritt für Mahl und auch dringend notwendig.
Wir werden auch einen großen Schritt demnächst machen, aber bevor wir darüber sprechen, kommt jetzt einmal kurz die Werbung. Und zwar, die Sachen, über die wir hier sprechen, die findet ihr natürlich bei uns auf der Website auch. Hertner-allgemeine.de ist die Adresse. Ansonsten die HA Plus App findet ihr in den App Stores für iOS und Android. Und da gibt es auch ein Angebot für alle, die zuhören. Schaut mal in die Shownotes, da findet ihr einen Link zu einem 4-Wochen-Probe-Abo für nur 1 Euro. Da könnt ihr dann mal schauen, was wir alles so zu bieten haben, weil wir haben nicht nur diesen Podcast hier, wir haben auch andere Podcasts noch, wir haben Livestreams ohne Ende, wann immer was passiert in unseren Städten, dann sind wir live vor Ort. Natürlich auch mit Live-Reportagen, Fotostrecken etc. Wir sind auf den Fußballplätzen hier im Kreis auch live dabei, also könnt ihr auch gucken. Von daher, so ein Probe-Abo lohnt sich auf jeden Fall, einfach mal bei uns vorbeischauen. Und wenn ihr zwischen 13 und 17 Jahre alt seid, dann wollt ihr euch bestimmt ein bisschen Taschengeld dazu verdienen. Und dafür gibt es unsere Aktion Taschengeldjäger. Da könnt ihr uns dabei unterstützen, in Marl und Herten Prospekte und Zeitungen zu verteilen. Und wenn ihr da Interesse dran habt, dann schaut mal auf www.taschengeldjäger.de nach. Jäger mit AE geschrieben. Da findet ihr alle weiteren Infos dazu. Und ja, vielleicht ist das ja etwas für euch. So, ja, kommen wir jetzt zum Wandel und sprechen mal über uns selbst. Wir werden nämlich die Hermannstraße verlassen. Unsere Redaktion befindet sich ja im Moment noch dort, auch der Pavillon mit unserer Geschäftsstelle. Und das wird sich bald ändern. Und deshalb sitzt unter anderem, deshalb sitzt Martina auch heute mit dabei, weil das, worüber wir so öffentlich noch gar nicht gesprochen haben, du bist ja die Chefin jetzt hier bei uns. Erzähl mal, was hat es damit auf sich und was kommt da jetzt so in den nächsten Wochen und Monaten noch?
Ja, der ein oder andere oder die ein oder andere werden sich vielleicht schon gewundert haben, dass ich hier sitze für Herten. Vielleicht kennt man mich eher so als Leiterin der Maler-Lokalredaktion. Im letzten Jahr haben wir dann mal überlegt, dass es sinnvoll macht, Teams zusammenzufügen. Nicht zu kürzen, nicht zu verkleinern, sondern zusammenzufügen, um halt die Transformation, wie wir das nennen, um Digitalisierung besser hinzukriegen. Und ein Produkt dieser Zusammenlegung ist erstens, dass ich das gemeinsame Team Mahlherten leite. Und zweitens, dass wir solche schönen Dinge wie diesen Podcast machen können, denn wir sitzen hier in Mahl in einem Studio. Wir haben mit Stefan Korte einen wunderbaren Host und haben das technisch alles wunderbar auf den Weg gebracht. Und das geht natürlich in einem größeren Team. Wir sind derzeit 14 Leute plus einer Sekretärin, der Petra Nietzschmann, die viele von Ihnen vielleicht kennen werden, plus einer Volontärin, die uns gerade noch verstärkt. Und mit so einer Mannschaft kann man natürlich viel mehr auf die Beine stellen. Es hat sich für die beiden Städte ansonsten inhaltlich nichts geändert. Die Teams sind gleich geblieben, die Zuständigkeiten sind gleich geblieben. Ja, was jetzt noch in Frage stand, war, bleiben wir denn an dem Standort? Der ist erstens zu groß, zweitens auch ein bisschen in die Jahre gekommen und drittens soll halt auch dieser Pavillon auch nach dem Willen der Stadt Herten nicht mehr lange da stehen. So, das alles hat unter anderem dazu geführt, dass wir überlegt haben, was tun wir denn jetzt? Fakt jetzt ist, wir werden den Pavillon aufgeben. Viele wissen vielleicht, dass der derzeit an Markttagen noch geöffnet ist. Der Publikumsverkehr ist tatsächlich überschaubar, sodass das Unternehmen…
Ist ja vieles digital, ne?
Ja, also, vieles digital. Ja. Wir sind online Telefon. Erreichbar, wir sind telefonisch erreichbar. Es gibt ein E-Mail-Postfach, das auch sehr fleißig genutzt wird. Und ich habe mir das selber, ich bin ja jetzt auch regelmäßig in Herten, seitdem das so ist, wie es jetzt gerade ist. Ich habe mir das selber immer wieder angeguckt an den Tagen, wo ich da war. Also da laufen jetzt nicht pro Stunde 100 Leute rein, ne? Und dann muss halt so ein Unternehmen sich auch überlegen, was mache ich damit noch? So, also Stand jetzt ist, der Pavillon wird aufgegeben zum 31. Mai. Das steht schon fest. Und wir ziehen um. Wir bleiben aber mitten in der Stadt. Und ich finde, die gute Nachricht ist, wir sind sogar ein bisschen nahbarer als jetzt. Wir sind nicht mehr im ersten Stock, sondern es gibt nur noch eine Stufe bis in die Redaktion und wir sind mitten in der Stadt direkt an der Antoniuskirche. Unsere neue Adresse ist Antoniusstraße Nummer 9. Da sind zurzeit noch Handwerker zugange und sobald die ihre Arbeit gemacht haben, werden wir dann irgendwann den Umzug machen. Die Möbel sind bestellt, die Einrichtung läuft, die, wie gesagt, Elektrik und alles wird gerade installiert, neuer Fußboden ist schon drin. Wer schon mal reingeguckt hat, da sind auch große Schaufenster, die werden auch noch sehr deutlich darauf hinweisen, dass wir dann da sind irgendwann im Mai. Wer schon mal reingeguckt hat, sieht, das ist kleiner als diese große Wohnung, die wir jetzt haben. Damit einhergeht, dass manchmal auch im Wechsel der ein oder andere Kollege dann nicht mehr in Herten sitzt, sondern in Mahl. Aber Jochen zum Beispiel wird in Herten sein, so wie die Härtner das gewöhnt sind. So wie die ihren Redaktionsleiter vor Ort kennen, so wird das auch bleiben. Und zum Beispiel der Stefan, der jetzt hier sitzt und nicht nur den Podcast moderiert, sondern das auch alles immer wunderbar für uns vorbereitet, der hat natürlich dann hier auch ein gutes Standbein, weil hier hat er die Technik, die er braucht, um das alles zu machen und viele andere Sachen auch. Ansonsten haben wir beide ja schon darüber gesprochen, Jochen, dass manche Sachen von Mahl aus in Herten schneller zu erreichen sind als aus der Hertener Innenstadt. Und dann haben wir so überlegt, naja, es gibt ja auch, wo kauft denn der Maler seinen Spargel? Natürlich in Herten in der Ried.
Und wo kauft der Härtner seine Elektrogeräte? Es gibt ein paar Möglichkeiten, aber eine ist Saturn in Mal. Ja.
Und also wir kriegen das, können wir jetzt sagen, mit ein paar Monaten Erfahrung inhaltlich ganz gut hin. Das hat für uns organisatorisch Vorteile und für Leserinnen und Leser und Userinnen und User einfach den Vorteil, dass nichts weniger geworden ist. Im Gegenteil. Also wir haben zum Beispiel, wer auch immer letzte Woche beim Osterfeuer auf dem Hof Godde war, wird sich leicht gewundert haben, welche zwei Leute da mit den HA-Lanyards standen. Das sind Kollegen gewesen, die waren für Mal im Dienst. Und wir haben eben die personelle Situation, dass wenn auf der einen Seite es mal ein bisschen knapp ist, dann können wir das auf der anderen Seite locker ausgleichen. Also ich bin Stand jetzt total zufrieden mit der Entwicklung. Das Feedback der Leser ist auch positiv. Wir haben keine Beschwerden bekommen seitdem.
Es hat sich ja auch praktisch in dem, was wir senden und in dem, was wir drucken, hat sich auch nichts geändert. So gesehen kann es da eigentlich auch kaum Beschwerden geben.
Wir haben tatsächlich jetzt eher gesehen, dass wir neue Möglichkeiten haben dadurch.
Ne? Genau, so. Man ist flexibler. Man hat von mir aus 3 Krankheitsfälle in einer Redaktion, würde normalerweise den halben Betrieb lahmlegen. So hat man praktisch eine andere Seite, die das ausgleichen kann.
Genau so. Haben wir es ja auch schon in Notfällen mal praktiziert. Ne? Also wie gesagt, für Leserinnen und Leser oder Userinnen und User unserer Online-Portale oder auch der gedruckten Zeitung ändert sich gar nichts.
Genau, also diese Befürchtungen, die können wir direkt schon
gar nichts
beseitigen. Also da ist weder intern noch nach außen hin wird sich da irgendwie der Umfang ändern. Und wie du gerade schon sagtest, Stichwort Livestreams, wir haben ja mittlerweile auch so viele andere Möglichkeiten auch, die wir noch besser ausschöpfen können dadurch. Halt wie Podcast-Livestreams, aber auch all das andere Material, was wir bringen. Ich meine, wir können ja mittlerweile Minuten aktuell berichten über alle möglichen Sachen, sind vor Ort. Und das funktioniert natürlich mit so einem größeren Team deutlich besser, weil, wie du gerade schon sagtest, man ist auch flexibler einfach und kann sich besser der Situation anpassen. Und das kommt euch da draußen zugute letzten Endes.
Das ist so. Und wir stellen auch im Team fest, dass die Leute hier auch genauso zufrieden wie vorher arbeiten und dass manche auch es als Entlastung empfinden, sich um Dinge nicht mehr kümmern zu müssen, ne? Weil zum Beispiel jetzt Stefan Korte da ist, der die Technik so wunderbar beherrscht. Das kann ja auch nicht jeder. Also ich wäre damit zum Beispiel total aufgeschmissen. Ne? Und es haben sich wunderbare Arbeitsabläufe ergeben im Alltag, wo man einfach so Routinen jetzt entwickelt hat, die hätte ich mir vor einem Jahr noch gar nicht vorstellen können.
Und ich habe übrigens viel mehr Zeit zum Schreiben, was ich sehr gerne mache.
Sonst könntest du diese schönen Bergbauthemen auch gar nicht alle bearbeiten.
Zum Beispiel. Ja. Ja. Weil man als Teamleiter natürlich sehr viel Organisation am allerwertesten hat.
Ja, das ist so.
Und ich kenne das ja von vorher. Und da hat man vielleicht einen Artikel, 2 Artikel pro Woche hingekriegt. Und inzwischen hat sich das verdreifacht oder so.
Ja.
Stichwort organisieren. Es wird ja noch was organisiert, ne?
Genau. Ja, das wollte ich genau. Danke, Stefan. Ich wollte ja noch darauf hinweisen, wir haben noch keinen Termin, aber natürlich wird es für alle, die gerne mal hinter die Kulissen gucken möchten, auch mal eine Gelegenheit geben. Wir werden eine kleine Eröffnung feiern. Wann das genau sein wird, werden wir noch kommunizieren. Das wissen wir selber noch nicht, weil wie gesagt, im Moment sind da noch die Handwerker zugange und dann muss die ganze Technik funktionieren. Und ich denke, wir brauchen auch ein paar Tage, um uns da am neuen Standort einzuarbeiten. Aber dann laden wir ein und dann sind uns auch alle herzlich willkommen. Dann wird der Panda da sein. Wir sind alle da und für jedes Gespräch bereit und freuen uns auch über viele Gäste.
Also schon mal grob vormerken, in den nächsten Wochen kann man ja fast schon sagen, ist es irgendwann soweit. Wir werden natürlich nochmal ausführlich darauf hinweisen.
Ja.
Gut. Kommen wir jetzt zu einem noch ganz anderen Thema. Wir sind heute sehr unterschiedlich unterwegs. Jochen, du bist jetzt, haben wir ja, glaube ich, schon angeteased letzte Woche, du bist jetzt Mitglied in einem Verein geworden. Erzähl mal, was für ein Verein ist das und warum vor allen Dingen?
Das ist die Kleingartenanlage bzw. der Kleingartenverein Paschenberg. Hätte ich mir auch nicht träumen lassen, dass ich irgendwann mal Vereinsmitglied und, sagen wir mal, Freund von Gartenzwergen werde. Das ist jetzt so, ich war 3 Jahre lang bei Bauer Godde, den kennt man in Herten, der da seine Mietgärten angeboten hatte. Bis er aufgehört hat, das anzubieten, im letzten Herbst gab er das bekannt und dann stand ich plötzlich ohne Garten da. Ich habe nur eine Mietwohnung und da ist nichts mit Gemüseanbau. Was tun? Kleingarten, das war mir eigentlich bisher immer so fremd wie irgendwas. Aber gut, dann hat man geguckt, was gibt's für Alternativen, wenn man wirklich Gemüse anbauen will. Also ich bin quasi Selbstversorger. Ja, Kleingarten.
Was musstest du denn tun, um den? Das, Kleingärten sind ja begehrt, das weiß ich. Unter anderem auch aus Mal, da habe ich eben die meiste Erfahrung. Und ich weiß, dass es vor ein paar Jahren mal zwischendurch so eine Phase gab, da haben sie gesagt, wir haben Parzellen frei für junge Familien, aber die ist, glaube ich, auch schon wieder vorbei. Ne?
Mit Corona haben sehr viele das als Ausgleich gesucht, weil man kann natürlich in seinem Garten ohne Gesichtsschutz und so ein Kram sitzen und da was tun. Ja, was muss man tun? Ich habe schlicht und ergreifend die Vorsitzende angerufen, aber natürlich nicht einmal, sondern bestimmt 12-mal. Entschuldigung nochmal, Frau Behrauer. Das ist wie immer, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt, hat man bessere Chancen, als wenn man nur mal eine Bewerbung abgibt. Und was auch wichtig ist für alle Kleingartenvereine, die müssen ein Drittel ihrer Fläche für den Anbau von Lebensmitteln, ne, um die, das geht da in allen Satzungen steht das drin, dass man die Nahrungsmittelversorgung der Bevölkerung unterstützt, weil nur deswegen sind die gemeinnützig und können so günstig zum Beispiel auch Land anbieten. Wenn man also dem Kleingartenverein deutlich macht, dass man tatsächlich da nicht nur rumsitzen und grillen will, sondern Gemüse anbauen oder von mir aus auch Obst, dann finden das die Kleingartenvereine schon mal gut. Wenn die dann mitkriegen, dass man auch so ganz grob weiß, was man tut, finden die das noch besser. Und darum habe ich das, glaube ich, relativ schnell gekriegt.
Eine Erfahrung hast du ja schon mitgebracht.
Naja, durch die 3 Jahre bei Godde.
Naja. Hast du denn jetzt schon was angebaut?
Ich habe den Garten erst seit einer Woche. So gesehen ist da noch nicht das blühende Paradies entstanden. Aber also was ich geerbt habe von dem Vorbesitzer dieses Gartens, ist ein Stachelbeerstrauch, wo ich mich schon sehr drauf freue, wenn der endlich Früchte hat. Schwarze Johannisbeere. Liebstöckelwächster, den ich auch sehr lecker finde. Ein Apfelbaum und ein Kirschbaum, der aber noch so jung ist, ich glaube, der wird mehr Vogelfutter produzieren und noch nicht so viele Kirschen. Mal gucken. Also das ist das, was da sowieso schon steht. Was ich dann jetzt vor 2 Tagen in die Erde gesteckt habe, ist ein Haufen Steckzwiebeln. Das ist immer das Angenehmste. Man bohrt mit dem Finger ein Loch in die Erde, steckt die Zwiebel rein, macht wieder zu und wartet 2 Wochen. Also dann ist schon die Arbeit getan. Das ist wirklich das Bequemste, was man haben kann. Dann haben wir so ungefähr 20, 30 Kartoffeln schon in der Erde. Und da finde ich, bei den Kartoffeln finde ich immer die Ernte das Schönste. Das ist so wie Ostereier suchen als Kind. Man wühlt ein bisschen rum und findet Unmengen von Kartoffeln. Ich finde das total klasse. Aber da muss man jetzt natürlich auf dem Weg bis zur Ernte noch einiges tun. Unter anderem Kartoffelkäfer töten. Mal gucken.
Bist du ein Biogärtner?
Was denn?
Bist du ein Biogärtner?
Ja. Ja, unbedingt. Und man kann Kartoffelkäfer natürlich mit Chemie bekämpfen, aber ich sehe es sportlich. Ich hab's gerne, wenn so ein Gemüse, wenn man das aus der Erde ziehen kann und direkt reinbeißen kann. Wenn ich weiß, da ist irgendwas gespritzt, muss ich es waschen. Das finde ich schon doof. Meins ist alles, also da ist bestenfalls halt Erde dran, ne? Und das ist in dem Sinne ja nichts Schlimmes. Und das ist alles Bio, klar. Und ich werde wieder Unmengen von Chilis und Paprika und Tomaten und sowas alles ernten. Im Moment, wie gesagt, nur die Zwiebeln, die Kartoffeln. Oh, meine Schwester hat einen Haufen Salate noch ins Hochbeet gesteckt und Spinat.
Ach, du darfst also Familie mitversorgen?
Ja, ja, ja.
Und wirst direkt beauftragt?
Ja, der Garten versorgt, glaube ich, 5 Menschen.
Oh.
Alles in allem. Meine Tochter, ihren Freund, mich, meine Schwester, ihren Mann.
Und muss sich ja jetzt auch erst noch entwickeln. Ist ja auch noch ein bisschen früh, ne? Die Eisheiligen, weiß man ja als Gärtner, die kommen ja noch.
Genau, vorher allerdings macht der Klimawandel nach und nach dieses späte Gärtnern fast unnötig. Aber gut, ein bisschen vorsichtig sollte man sein, ja. Also sprich zum Beispiel so Empfindliches wie Tomaten, Paprika, also dieses wärmeliebende Zeug vom Mittelmeer noch nicht. Aber zum Beispiel Bohnen kann man auch jetzt schon, habe ich auch gemacht, die habe ich gerade vergessen. Bohnen kann man auch jetzt schon in die Erde stecken, da geht nichts kaputt, wenn es mal 0 Grad wird.
Du hast gerade schon gesagt, das ist ja auch für die Gesundheit nicht verkehrt. Also jetzt nicht nur von der Nahrungsaufnahme her, sondern man muss ordentlich ackern, da haben wir es wieder.
Ja, da kriegt man Muckis. Also das ist nicht mit sich hinsetzen, gucken und so getan. Unkraut muss weg, vorher muss der ganze Krams gehackt werden. Uff. Da kriegt man schon. Also jemand, der das regelmäßig macht, weiß, dass das Arbeit ist. Unter 5-6 Stunden die Woche sollte man es gar nicht erst versuchen. Also so viel muss man schon einkalkulieren.
Ja, das unterschätzen viele Leute. Das war ja, wo du gerade sagtest, auch Pandemie in der Zeit, wo viele Leute sich beworben haben. Viele haben es vorher nicht begriffen, dass das halt Arbeit bedeutet. Dass es nicht einfach nur eine Grünfläche zum Bier trinken ist.
Habe ich bei Godde auch gesehen. Da gab es manchmal Leute, die dann voller Hoffnung sich so ein Stück Land gemietet hatten. Dann aber merkten, dass zusätzlich auch noch die kleinen Kinder zu Hause Zeit kosten und alles ein bisschen schwierig ist im Alltag. Und dann vergisst man das Gießen, wenn es gerade mal eine Woche nicht geregnet hat. Und dann sehen die Pflanzen schon wieder so traurig aus. Und irgendwann geben viele auf.
Ja. Also vorher gut überlegen. Du hast es dir gut überlegt. Du hast ja drei Jahre Probe schon gehabt quasi.
Genau.
Ja, wir sind gespannt, was bei rumkommt. Du hast uns ja
viel Gemüse.
Ich wollte gerade sagen, du hast letztes Mal ja auch schon versprochen, mal Rezeptideen dann hier mitzubringen und irgendwann testen wir das auch mal, was da rauskommt aus der Erde bei dir. Gut, angesichts der Zeit würde ich sagen, wir gucken mal aufs Wochenende, was wir da so alles noch haben. Und da muss ich selber einmal jetzt in meinen Papierkram hier gucken. Genau. Es gibt nämlich ein paar Veranstaltungen jetzt am Wochenende, da könnt ihr noch hin, falls ihr Langeweile habt. Die erste wäre jetzt direkt am Freitag auf Zeche Ewald und zwar Brit Cars and Tea heißt das Ganze. Das ist ein Treffen von Autofreunden, die sich auf englische Fabrikate spezialisiert haben, um es mal so auszudrücken. Die werden sich an der Albert-Einstein-Allee einfinden und ja, da kann man so ein bisschen fachsimpeln, schöne Autos angucken und einen schönen Nachmittag haben. Das Ganze geht am Freitag um 18 Uhr los, geht bis in den Abend hinein. Ansonsten haben wir jede Menge andere Sachen noch. Fledermauswanderung auch am Freitag, die ist schon ausverkauft, da aber schon mal der Hinweis, 1. August, da kommt die nächste. Da kann man sich dann für registrieren. Die sind tatsächlich immer sehr beliebt, findet auf der Halde Hohewart statt. Dann gibt es noch das Haldenbaden, das ist eine spezielle Haldenführung. Mit einer kurzen Busfahrt gibt es am 26., also am Samstag um 14 Uhr, 16 Euro für Erwachsene, 8 Euro für Kinder bis zu 17 Jahren. Dann haben wir noch Pütt und Panorama, die Bergwerkstour. Findet auch an der Hohewart statt, am Besucherzentrum. 36 Euro für Erwachsene, 18 Euro für Kinder. Das ist eine 90-minütige Erkundungstour mit Trainingsbergwerk und allem. Also da steckt für den Preis auch tatsächlich was hinter. Kann man online sich auch schon sichern, die Tickets. Und dann schaue ich mal, ich glaube, das war's. Dann, ach ja, ein Kirchenfest haben wir noch. Die Gemeinde Heiliger Dimitrios, die feiern ein Kirchenfest in Süd an der Herner Straße 99. Und zwar am Sonntag ab 8.30 Uhr morgens schon und dann den ganzen Tag ab 12 Uhr gibt's dann auch Darbietung von Tanzvereinen, Folklore-Tänze, natürlich lecker Essen, Getränke sind natürlich auch da, für Kinder vor allen Dingen sehr viel. Also da lohnt sich vielleicht dann auch noch ein Besuch. Ja, und wer jetzt immer noch Langeweile hat, ist selbst schuld.
Ne, der kommt mir im Garten helfen, weil da ist auch was zu tun.
Genau.
Ist nämlich schönes Wetter am Wochenende.
Und ansonsten, wenn ihr noch Tipps habt, worauf wir mal hinweisen sollen, dann schreibt uns einfach. haredaktion@medienhaus-bauer.de ist die Adresse. Ansonsten bei Facebook und Instagram findet ihr uns natürlich auch. Wir freuen uns auch sonst über Feedback auch. Sagt uns gerne, wen wir hier mal einladen sollten, worüber wir hier mal sprechen sollten. Und ja, ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr dabei wart heute.
Gerne.
Und wir hören und sehen uns dann nächste Woche wieder. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.